Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Dazu begrüßt Sie heute Peter Kolakowski. Wir wollen sprechen über das Thema Tierschutz. Anlass: In der Nacht auf den 14.12. hat der Bundestag Änderungen im Tierschutzgesetz beschlossen. Was sind das für Änderungen? Inwieweit stoßen Sie auf Verständnis von Seiten der Tierschutzverbände? Was kann man tun, um sich so zu ernähren, dass Tiere möglichst wenig oder gar nicht leiden? Das und mehr gleich hier im Thema. Ich freue mich auf Sie. Die Quälerei geht weiter. Die beschlossenen Änderungen im Tierschutzgesetz sind nicht der Rede wert. Das ist heute unser Thema. Noch einmal willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Peter Kolakowski. Und obwohl der Tierschutz inzwischen ja ins Grundgesetz aufgenommen wurde, 10 Jahre ist es nun her, müssen Millionen Tiere nach wie vor in riesigen fensterlosen Hallen und in engen Verschlägen ihr Dasein fristen. Zweifellos hat es immerhin marginale Verbesserungen bei der Haltung von sogenannten Nutztieren gegeben, wie man die Tiere ja in der Landwirtschaft gemeinhin nennt. Und unlängst nun hat der Bundestag, und zwar am 14.12., in der Nacht auf den 14.12., über Änderungen im Tierschutzgesetz abgestimmt, mit einem allerdings haarsträubenden Abstimmungsergebnis. Was folgt nun aus den Änderungen? Was können Bürger tun, um dem Tierschutz mehr Geltung zu verschaffen? Und wann kommt endlich die Verbandsklage gegen Tierquälerei? Ich habe eine Reihe von renommierten Experten zum Thema Tierschutz und auch Ernährung eingeladen. Im Studio 2 Damen, die ich zunächst bitte, sich vorzustellen.
Mein Name ist Regina Kowalczyk. Ich bin Lehrerin an einem Kölner Gymnasium und vor 10 Jahren habe ich das Projekt Schüler für Tiere gegründet. Mittlerweile gibt es, was uns sehr freut, 15 Gruppen bundesweit in Deutschland. Ich habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass ganz viele Kinder Tierschutz haben wollen, aber die Lehrer machen nicht mit. Dann habe ich die Initiative Schule und Tierschutz gegründet, um Lehrern eben Handreichungen zu geben. Und danach gründete ich die Bildungsinitiative Achtung Mitwelt. Es geht also darum, Themen wie Tierschutz, Mitweltschutz in die Bildungseinrichtungen zu bringen.
Sie haben einiges mitgebracht, Frau Kowalczyk, einige Flyer, auch sogar ein Buch. Was sind das für Flyer?
Ja, das sind die Flyer unserer Initiativen. Sie haben jetzt gerade den Schüler für Tiere Flyer in der Hand. Vor mir liegt der Flyer der Bildungsinitiative Achtung Mitwelt und Schule und Tierschutz. Und das ist, wie gesagt, der Bereich, in dem ich mich bewege, den ich für unglaublich wichtig finde. Und es ist so, Thema heißt ja, die Quälerei geht weiter. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit meinem Thema Jugendtierschutz so eine kleine Antwort habe, wie man dem entgegenwirken kann.
Frau Bergmann.
Ja, mein Name ist Heike Bergmann. Ich arbeite seit 15 Jahren im Tierheim in Köln-Delbrück. Das ist sozusagen der praktische Tierschutz vor Ort. Ich behandle da Missstandsmeldungen, Telefonanrufe, E-Mails, die wir bekommen, leite das ans Veterinäramt weiter, fahre auch selbst raus vor Ort und gucke mir das an. Ich mache seit knapp 2 Jahren Kinder- und Jugendtierschutz, habe da eine Gruppe aufgebaut. Vor- und Nachsorge unserer eigenen vermittelten Tiere ist auch mein Bereich und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Veranstaltungen, Aktionen in der Stadt, Tierschutzaktionen gehört dann auch zu meiner Arbeit.
Es hat ja nun Änderungen im Tierschutzgesetz gegeben. Tierheime spielen leider immer noch in der politischen Diskussion, Frau Bergmann, eine völlig untergeordnete Rolle. Sehe ich das so richtig?
Das ist richtig. Ich sehe uns eigentlich oft so manchmal als Abfall der Gesellschaft. Tiere, die nicht mehr gewollt werden, gebraucht werden, die lästig sind, landen bei uns im Tierheim auf sehr unterschiedlichen Wegen und oft halt eben in einem sehr schlimmen Zustand.
Wie landen die bei Ihnen zum Beispiel?
Die werden ausgesetzt vor der Tür in Kisten angebunden, zum Teil auch freilaufend. Die werden uns gebracht von Menschen, die gefunden haben, ob das der Papiercontainer ist. Das stimmt auch nicht immer, was die Leute uns sagen, ist oft auch das eigene Tier. Die werden über die Ämter der Stadt Köln zu uns gebracht als sichergestellte Tiere aus Messi-Wohnungen, aus Haushalten mit vollkommener Verwahrlosung, Überforderung, wo es Vorfälle gegeben hat. Und dann werden die zu uns gebracht und wir verwahren die Tiere. Also wir nehmen die auf, versorgen die. Und wenn es Sicherstellungen sind bei Freigabe, müssen wir die, in Klammern leider, sehr oft an die Besitzer zurückgeben. Oder dürfen sie im besten Fall auch weitervermitteln in ein besseres Zuhause.
Wieso sagen Sie leider?
Weil wir manchmal der Meinung sind, dass es da keine guten Entscheidungen gibt, wenn die Tiere zu ihren alten Besitzern zurückgegeben werden, weil wir die Tiere im Tierheim erlebt haben, den Zustand der Tiere, ob Verwahrlosung, Verletzungen oder seelischen Schaden auch der Tiere. Und wenn man weiß, dass diese Tiere zurück zu Alkoholikern gehen, zu Leuten, die auf der Straße leben, in Haushalte, wo die Leute wirklich mit den Tieren nicht klarkommen und das auch Fälle sind, die sich wiederholen, sehen wir da eigentlich das also anders an.
Frau Kowalczyk, warum richten Sie sich gerade mit Ihrer Initiative an junge Menschen?
Weil ich Hoffnung auf Veränderung habe und es ist einfach so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach die, Erwachsene, die sind schon oft so verkrustet in ihrem Denken und Kinder sind noch bereit, Anregungen aufzunehmen. Wenn die erfahren, was eigentlich sich hier hinter den Kulissen abspielt, die fragen dann immer, das kann doch nicht sein, das stimmt doch nicht. Und das Traurige ist, dass eben Kinder so wenig erfahren sollen, darum geht es ja. Und wenn Kinder dann was erfahren, werden sie unbequem. Dann gehen die nach Hause und sagen, oh, Frau Kowalczyk hat gesagt. Und die Eltern, oh, was soll das denn jetzt wieder? Aber ich denke, es ist einfach so, dass Schüler ein Anrecht haben auf Informationen. Auch wenn wir dann kritische Rückfragen fürchten oder selbst noch unzureichend informiert sind. Es liegt einfach an uns, optimale Voraussetzungen für unsere Kinder zu schaffen. Und zwar im Hinblick auf einen verantwortlichen und respektvollen Umgang mit Mensch und Natur.
Und am Mikrofon begrüße ich jetzt am Telefon, am Mikrofon sind wir ja, Dr. Martina Stefani von der Tierschutzorganisation Vierpfoten. Ja, Sie haben sich ganz klare Kritik geäußert zu den sogenannten Änderungen, muss man sagen, Änderungen im Tierschutzgesetz. Was macht Ihnen da besonders, was macht Sie da besonders wütend?
Also uns ärgert vor allem, dass im letzten Jahr einige Änderungen angekündigt wurden, die dann überhaupt nicht umgesetzt wurden.
Von Frau Aigner, von unserer Agrarministerin, ja.
Genau, von unserer Agrarministerin. Es sollte zum Beispiel der Schenkelbrand bei Pferden verboten werden. Das ist jetzt nicht der Fall. Und das macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, weil es jetzt eine Chippflicht gibt auf EU-Ebene. Also alle Pferde müssen einen Chip bekommen, anhand dessen sie erkennbar sind. Und dieser Schenkelbrand ist somit ein unnötiges Leiden, was überhaupt nicht gerechtfertigt ist, außer eben mit Verkaufsargumenten. Und sowas ist natürlich eine Sache, die ärgert uns sehr.
Dass der Schenkelbrand weiterhin erlaubt ist, genau. Ist ja im Wesentlichen auch auf die Lobbyarbeit eines bayerischen CDU- oder CSU-Abgeordneten zurückzuführen, nehme ich an, ne?
Genau, Dieter Stier ist das, der selber auch in der Pferdebranche lange tätig war. Und sowas ist einfach sehr ärgerlich. Aber ich muss sagen, was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist, dass alles, was diskutiert wurde, gar nicht die Masse der Tiere betrifft. Denn die allermeisten Tiere in Deutschland leben ja in der Massentierhaltung und da gibt es so gut wie gar keine Änderungen. Also es ist jetzt so, dass die Kastration von Ferkeln Ferkel dürfen ab 2019 nur noch mit Betäubung kastriert werden, aber das ist zum Beispiel eine Übergangsfrist, die sich überhaupt nicht erklärt. Also wenn man weiß, das ist ja klar, dass Ferkel leiden und dass das wehtut, wenn sie ohne Betäubung kastriert werden und warum man da jetzt noch jahrelang warten muss, bis das umgesetzt wird, ist einfach überhaupt nicht zu verstehen.
Das tut doch weh, oder?
Das tut weh, ja, davon gehe ich auch aus.
Und warum ich schreie ja auch. Warum wird das denn gemacht? Warum wird ohne Betäubung kastriert? Hat es ökonomische Gründe? Also ist
natürlich,
es einfach teurer?
Genau. Es ist teuer. Also natürlich, wenn ich eine Betäubungsspritze setzen muss, dann kostet das was. Im Zweifel muss das auch ein Tierarzt machen oder die Landwirte müssen spezielle Schulungen machen. Aber da geht es nur um Geld.
Also Sie haben gesagt 2009, also Sie meinen wahrscheinlich 2019, ne?
2019, ja.
Wogegen Sie sich auch wehren, ist, dass die sogenannten Qualzuchten weiter erlaubt sind. Was sind Qualzuchten, Frau Stefani?
Eine Qualzucht ist zum Beispiel, wenn Puten sind ja vor allem auf Brustfleisch gezüchtet. Und das heißt, dass im Moment Putenrassen gemästet werden, die so gezüchtet sind, dass sie eben ganz viel Fleisch an der Brust zunehmen. Und das bedeutet, dass die am Ende der Mast nach vorne überkippen. Das heißt, der Körper der Pute ist überhaupt nicht mehr darauf ausgerichtet, wirklich die Masse des Tieres zu tragen. Und das heißt, dass die Puten eben nicht mehr richtig laufen können, dass sie Ballenentzündungen haben an den Füßen und dass sie eben ja die letzten Tage ihrer Mast einfach nur noch rumliegen und auch Entzündungen haben an der Brust. Und solche Züchtungen müssten eigentlich von vornherein verboten werden. Das ist generell so ein Problem in der Massentierhaltung auch in Deutschland, dass nicht mehr geguckt wird, was habe ich hier eigentlich für ein Tier und wie muss ich damit umgehen, sondern man baut irgendwelche Ställe, tut da möglichst viele Tiere rein und überlegt dann, wie ich das Tier zurück zurechtstutzen kann, damit es nicht ganz so schrecklich ist, also damit es nicht ganz so leiden muss. Und das ist einfach ein ganz, ganz falscher Ansatz.
Gibt es eigentlich immer noch Steuergelder für solche Massentierhaltungsbetriebe, also von Seiten der EU zum Beispiel, Fördermittel, Subventionen?
Natürlich, ganz viel. Also alle Tierprodukte werden ganz stark subventioniert und jeder Steuerzahler trägt quasi unfreiwillig, also ob er will oder nicht, dazu bei, dass diese Haltungen überhaupt möglich sind.
Ist eigentlich ein Unding, warum eine private Industrie vom Staat bzw. von den Staaten dann über Steuergelder unterstützt wird. Wie kann das sein?
Das ist natürlich ein Riesenwirtschaftsfaktor. Also man kann ja unglaublich viel Geld damit verdienen und es wird ja auch unglaublich viel Geld gemacht mit dieser Industrie und das soll natürlich am Leben gehalten werden von Seiten der Politik.
Was würden Sie denn jetzt Verbrauchern empfehlen, die sich möglichst so ernähren, dass sie kein oder nur wenig Tierleid, ja, am besten natürlich überhaupt kein Tierleid produzieren? Eigentlich ist doch jede Tierhaltung nicht artgerecht. Also selbst wenn man den Tierhaltungen das Siegel des Artgerechten, also artgerecht ist es eigentlich nicht, weil es ist immer Gefängnis, ob die Tiere nun frei rumlaufen oder nicht.
Das stimmt. Also es ist, man kann da gar nicht groß drumherum reden. Also wenn man wirklich sich tierfreundlich ernähren will, dann sollte man auf Tierprodukte verzichten. Das heißt, man sollte sich mit veganer Ernährung beschäftigen und sollte überlegen, wie man zum Beispiel Kuhmilch kann man ja super ersetzen durch Sojamilch oder Hafermilch. Man kann Fleisch kann man super ersetzen durch Sojaschnitzel und so weiter. Also es gibt ja eine Riesenpalette an Produkten. Und wer wirklich tierfreundlich ist und unterwegs sein möchte, der sollte sich einfach damit beschäftigen. Für viele Leute ist das Wort vegan so ein bisschen abschreckend, weil sie denken, oh Gott, das hat ganz viel mit Verzicht zu tun. Aber ich kann sagen, ich bin selber Veganerin und ich habe ganz viel gelernt dadurch und meine Küche hat sich total erweitert. Also ich esse ganz anders und viel mehr verschiedene Dinge, als ich es früher getan habe. Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ich kann überhaupt nicht auf Fleisch verzichten. Wer das so sieht, der sollte wenigstens gucken, wo das Ganze herkommt und darauf achten, ob es vielleicht ein Siegel gibt und sich damit beschäftigen, wie die Tiere wirklich gehalten werden.
Welche Siegel glaubwürdig sind, wollen wir nach 10:30 dann besprechen mit Herrn Bernhard Burdick, der ist Leiter der Ernährungsberatung bei der Verbraucherzentrale NRW. Noch eine Frage an Sie, Frau Stefani. Sie haben natürlich auch die Zirkusbetriebe angesprochen und ich will auch durchaus die Zoos in einen Topf werfen, also Tierquälerei pur. Warum wird die Tierhaltung in Zoos und auch die Tierhaltung in, sagen wir mal, die Zirkusbetriebe, warum ist das nicht längst verboten?
Ja, das fragen wir uns auch. Das ist ein trauriges Thema. Allerdings gibt es da jetzt eine Neuerung im Tierschutzgesetz. Es gibt jetzt einen Paragraphen, der es theoretisch möglich macht, einzelne Tierarten zu verbieten. Wir finden, dass dieser Paragraph relativ hoch angesetzt ist. Da steht nämlich drin, dass Tiere dann verboten werden dürfen, wenn sie längerem Leiden ausgesetzt sind. Und für uns ist relativ klar, für Vielfoten, dass zum Beispiel alle Wildtiere im Zirkus auf keinen Fall artgerecht gehalten werden können. Sie können nicht richtig untergebracht werden, sie müssen immer wieder transportiert werden, stehen da lange in engen Waggons, dazu kommt die Dressur. Also wir würden uns eigentlich ein totales Wildtierverbot wünschen im Zirkus und würden uns auch freuen, wenn auch andere Tiere nicht mehr im Zirkus reisen müssten. Aber davon sind wir in Deutschland leider noch weit entfernt. In den Niederlanden plant man das jetzt und in anderen Ländern wie Österreich ist das zum Beispiel schon lange Usus und in England auch. Also da gibt es überhaupt keine Wildtiere mehr im Zirkus.
Sie machen als Organisation ja auch oft aufmerksam mit teilweise schrecklichen Bildern, heimlichen Videoaufnahmen. Sie gehen auch in Ställe rein und fotografieren dann dort, wobei von der Industrie immer wieder angezweifelt wird, ob das nun tatsächlich in dem Stall passiert ist oder ob das nicht in einem ganz anderen Stall passiert ist. Also ein Beispiel will ich nennen, die Firma Wiesenhof immer wieder in der Kritik, zu Recht muss man auch sagen, die teilweise die Tiere unter schrecklichen Bedingungen hält. Wie sichern Sie sich denn ab, dass Sie auch glaubwürdig bleiben?
Also wir selber gehen nicht in Ställe rein, aber es gibt Rechercheure, die uns regelmäßig mit Material versorgen. Und eigentlich ist es so, dass dieses Recherchematerial immer ganz genau zeigt, wo man ist. Also Rechercheure haben GPS-Signale dabei, also die, man kann da genau sehen, wo die sich auf der Erde befinden. Und meistens gibt es eine aktuelle Tageszeitung, die auch nochmal genau sagt, okay, wir waren auf jeden Fall an diesem Datum oder zumindest nicht vor diesem Datum in diesem Stall. Und ein guter Rechercheur wird auch solche Aufnahmen machen, dass er eindeutig zeigen kann, in welchem Stall er war. Sowas, also es ist ja klar, dass die Industrie sich dagegen wehrt, weil die nicht wollen, dass solche Bilder an die Öffentlichkeit gelangen. Aber wenn wir Sachen veröffentlichen, dann verbürgen wir uns für die Quelle. Und uns ist auch ganz wichtig, also wir wollen nicht einfach nur schockieren, denn ich glaube, mit diesen Schockbildern kann man Menschen auch verschrecken. Aber es ist, also es ist die Realität, wir müssen damit arbeiten. Wir wollen zeigen, wie es Tieren in Deutschland geht, in den Ställen. Und uns ist aber wichtig, auch immer die positive Lösung quasi zu zeigen. Also wir arbeiten ja auch mit Landwirten zusammen und wir arbeiten auch mit Supermarktketten zusammen, weil wir wirklich schrittweise eine Verbesserung wollen für die Tiere in Deutschland.
Wie kann man sich über Ihre Arbeit informieren im Internet? Gibt es eine Internetseite, die Sie uns nennen können?
Genau, vierpfoten.de, ganz klar, oder auch vierpfoten.org, das ist unsere internationale Seite. Vierpfoten gibt es ja nicht nur in Deutschland, wir machen in 12 Ländern Tierschutzarbeit. Und ja, wer sich interessiert, kann gerne auf unserer Website nachlesen.
Vielen Dank an Dr. Martina Stefani, sie ist Kampagnenleiterin bei der Tierschutzorganisation in Hamburg. Vierpfoten heißt sie und Sie können Vierpfoten informieren oder sich mit ihnen in Verbindung setzen über die genannte Internetseite www.vierpfoten.de. Danke nach Hamburg.
Sehr gerne.
Ja, meine Damen, Frau Kowalczyk, Frau Bergmann, hat sich nicht gut angehört. Sie sind ja nun auch mit dem Tierschutzgesetz zumindest mittelbar befasst. Was würden Sie denn aus Sicht der Tierheime erstmal ganz dringend fordern? Müsste es nicht eigentlich auch eine Art Heimtierschutzgesetz geben, wo die Tiere, wo man zum Beispiel auch einen Nachweis erbringen muss, wie man einen Hund hält, Frau Bergmann?
Das wäre natürlich sehr vernünftig, wird ja auch schon sehr lange gefordert, aber wahrscheinlich vollkommen utopisch.
Wieso?
Weil so viel gezüchtet wird, also wo wir im Tierheim unheimlich viel zu kämpfen haben, sind die ganzen Anzeigenportale zum Beispiel im Internet, wo sie sich Tiere bestellen können. Ob das der Wellensittich ist,
übers
der
Internet
Schäferhund,
kann man die
bestellen. Ja, eBay Kleinanzeigen, Kaleido.de, da werden Tiere angeboten, Rassen angeboten, sie kriegen da wirklich alles und die werden bestellt. Das sind zum Teil Massenlieferungen, die dann aus Osteuropa kommen, wo Leute sich an einem Punkt verabreden, da ihren Welpen in Empfang nehmen und den dann haben halt. Und das ist wird auch deutschlandweit nicht reichen. Da muss schon ein bisschen mehr passieren halt. Und das betrifft auch alle anderen Tiere. Sie können in Garten, Fachmärkten Kleintiere, exotische Tiere kaufen, Vögel kaufen. Also jetzt noch nicht mal mehr im Zoofachhandel. Und das geht einfach zu weit. Da kaufen sie sich einen Gartenstuhl und dann gleich noch irgendwie ein Kaninchen mit dabei. Und das passt einfach nicht zusammen.
Wie kann es sein, dass eBay die Tiere, die ja wie eine Sache behandelt werden, dass die verkaufen dürfen?
Also es ist eBay Kleinanzeigen, also jetzt nicht der, also nicht das richtige eBay halt eben. Ja, das betrifft aber alles. DHD24 ist auch so ein Anzeigenportal, wo jeder, der in Deutschland einen Wurf Hunde hat oder Katzenwelpen hat oder seinen Wellensittich loswerden will, die Tiere da reinsetzt, unter irgendwelchen Preisangaben zum Teil auch verschenkt. Und das macht uns ziemlich Kopfzerbrechen, weil viele diese Tiere auch dann bei uns landen. Denn wenn es mit dem Tier nicht klappt, wenn der Hund dann doch nicht in die Familie passt, die Katze kratzt oder unsauber ist, rufen die Leute bei uns an, wollen die Tiere bei uns abgeben. Und der Verkäufer der Tiere ist nicht mehr erreichbar und ist, wenn er erreichbar ist, auch nicht mehr bereit, das Tier zurückzunehmen.
Muss er die nicht zurücknehmen, die Tiere?
Muss er nicht. Das kommt ja ganz drauf an, wie man das vereinbart hat. Und oft gibt es da ja auch gar nichts Schriftliches.
Hier folgen jetzt die Nachrichten mit dem Neuesten aus Deutschland und aller Welt. Danach geht es weiter mit dem Thema, die Quälerei geht weiter. Die beschlossenen Änderungen im Tierschutzgesetz sind nicht der Rede wert. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ja, und wir sind wieder da mit dem Thema, die Quälerei geht weiter. Die beschlossenen Änderungen im Tierschutzgesetz sind nicht der Rede wert. Im Studio Regina Kowalczyk von der Initiative, von der ehrenamtlichen Initiative Schüler für Tiere und Heike Bergmann vom Tierheim in Köln-Delbrück. Ja, in den letzten Tagen ging eine Meldung durch die Presse, das möchte ich gerne noch erwähnen, bevor ich Frau Kowalczyk das Wort erteile, wonach das Delfinarium in Münster endlich geschlossen wird. Es gibt noch Delfinarien in Nürnberg und in Duisburg in den Zoos. Da scheint kein Ende in Sicht. Warum sind Delfinarien, meine Damen, so problematisch? Frau Kowalczyk?
Aus dem Grund, weil die Delfine, die dort gehalten werden, einem so unglaublichen Leidensdruck ausgesetzt sind, ja, dass man es überhaupt nicht verantworten kann. Wenn man überlegt, dass Delfine in Schulen, in großen Familien im Meer leben, wie viele Kilometer sie am Tag zurücklegen und tauchen. Und dann sind sie, ich sage immer, das ist eigentlich nichts anderes als ein kleines Planschbecken, in dem sie untergebracht sind.
40 mal 50 Meter war das, glaube ich, groß in Münster.
Das ist nichts. Ja, das ist so, als wenn wir unser Leben in der Badewanne fristen müssten. Und dann ist noch das Problem, diese Delfine sehen aus, als würden sie lachen, aber sie lachen nicht. Sie leiden. Und man spricht sogar davon, dass Delfine sogar aus Verzweiflung sich umbringen, ja, mit dem Kopf gegen den Beckenrand knallen. Und Rick O'Berry, der damals Flipper-Trainer war, hat irgendwann erkannt, was man diesen Tieren antut. Und die Delfine gehören ja zu den klügsten Tieren überhaupt, wenn sie nicht überhaupt die klügsten Tiere sind. Und was man ihnen da antut, ist einfach unbeschreiblich. Und man kann nur hoffen, dass Menschen das erkennen und diese Delfinarien meiden. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass es doch ein großer Erfolg war, dass dieses Delfinarium jetzt geschlossen wurde.
Also ein Appell an alle Hörer, besonders die, die jetzt in Duisburg oder in Nürnberg wohnen, gehen Sie zu den Zoos hin, machen Sie Ihren Protest Luft, schimpfen Sie auf diese unerträgliche Situation. Das sind immerhin Institutionen, die aus Ihren Steuergeldern mitfinanziert werden. Das heißt, Sie machen sich mittelbar auch ein Stück mitverantwortlich dafür, dass die Tiere von den Zoos gequält werden. Anders kann man es ja nicht sagen.
Das ist absolute Tierquälerei.
Aber nur noch mal zurück zur Eingangsfrage, Frau Kowalczyk. Ich habe Sie gefragt, warum sich da so wenig getan hat bei den Änderungen im Tierschutzgesetz. Die Frage geht natürlich auch an Sie. Was sind die Gründe? Also Sie haben, Frau Bergmann, schon auch die Lobby der Züchter angesprochen, die natürlich ein Interesse, ein kommerzielles Interesse daran haben, Tiere zu verkaufen. Gibt es weitere Gründe, die Sie, meine Damen, nennen können? Frau Kowalczyk, fangen Sie an.
Gerne. Ich habe mir also die Frage gestellt, warum hört diese Quälerei nicht auf oder warum wird sie noch schlimmer? Muss man ja fast sagen. Und ich denke, solange, bis alle jungen Menschen erfahren, welch unglaubliches Tierleid sich im Verborgenen abspielt und welche verheerende Auswirkungen unser Konsumverhalten auf Menschen mit Wald hat, wird sich nicht viel ändern. Tierschutz soll natürlich nicht in die Bildungseinrichtungen.
Warum? Sie sagen natürlich nicht. Wieso denn nicht?
Weil das Thema gefürchtet ist. Es ist nichts für die Lobbyisten gefährlicher, als wenn Kinder aufgeklärt werden. Und das will man nämlich vermeiden. Und es geht ja, wenn man Tierschutz hört, denken ja viele direkt Ernährung und Tierschutz. Und es gibt natürlich unzählige Tierschutzthemen, über die Menschen aufgeklärt werden müssten. Aber kein Tierschutzthema ist so unbeliebt und undankbar, sogar gefährlich für die, die es thematisieren und gleichzeitig so existenziell wichtig wie das Thema Tieren, unsere Ernährung.
Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Frau Bergmann, Sie sind ja auch in der Jugendarbeit tätig, aktiv. Ihre Arbeit richtet sich ja auch an Kinder, an Heranwachsende, auch ganz gezielt an diese Leute. Teilen Sie die Meinung von Frau Kowalczyk, dass es eigentlich ein gefürchtetes Thema auch ist?
Es ist mit Sicherheit ein gefürchtetes Thema, weil die Kinder kritisch werden. Ich habe das natürlich jetzt nicht im Bereich der Schule, sondern im Tierheim vor Ort. Meine Sorge war auch etwas, kommen denn da überhaupt Kinder oder werden Kinder zu uns gelassen, weil es ja dann vielleicht Ärger zu Hause gibt. Jetzt stecken wir da natürlich auch selbst noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir machen das ja seit knapp 2 Jahren. Kinder, die haben ja heutzutage überhaupt keine Zeit mehr. Meine Sorge war wirklich, kommen die denn zu uns, wenn wir da was anbieten? Es zeigt sich aber, dass wirklich sich da eine Gruppe formiert hat von ungefähr 30, 35 Kindern, wo ein ganz fester Kern zu den Terminen immer kommt und die wir natürlich mit der ganzen Heimtierproblematik vertraut machen. Die lernen also bei uns die Tiere zu versorgen, die lernen die Geschichten der Tiere, warum die bei uns sind. Die sollen aber halt eben auch sensibilisiert werden für Tierschutz. Also die sollen sich wirklich irgendwann mal Gedanken machen, was ist denn da eigentlich auf meinem Pausenbrot drauf? Nicht einfach essen oder auch mal wirklich kritisch in den Zoo gehen, Augen aufmachen. Wie zum Beispiel jetzt mit dem Delfinarium, was die mit ihrem Eintrittsgeld da eigentlich unterstützen. Nicht einfach einen Wanderzirkus akzeptieren, der in die Stadt kommt, gehe ich mal in die Vorstellung, ist ja so lustig halt eben. Und da habe ich eigentlich schon Sorge, dass ich irgendwann mal von den Eltern da was zu hören bekomme. Wir machen das natürlich kindgerecht und überfallen die Kinder auch nicht damit. Wir sind auch auf dem Weg dahin. Das sind ja noch lange keine kleinen Tierschützer, sondern die Kinder müssen ja auch dazu bereit sein. Das ist schon ein weiter Weg, aber ein sehr wichtiger Weg.
Also Sie haben gerade die Pausenbrote angesprochen. Es gibt ja einen Fernsehprominenten, einen B-Prominenten, der ja zum Beispiel für die Rügenwalder Mühle wirbt, auch seine Kinder dabei hat, auch viel Werbung macht. Da muss man sagen, das Zeug, was da verkauft wird, kommt aus der Massentierhaltung. Ne? Also die Teewurst und diese Geflügelwurst. Oder kann man sich da sicher sein, dass das aus artgerechter Tierhaltung kommt, Frau Kowalczyk?
Also ich glaube, wer heute ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass es nur aus den Tierfabriken kommen kann bei diesem Preis. Ja?
Wie kann der Fernsehprominente das seinem Kind vorsetzen?
Tja, ich meine, er hat Verantwortung für seine Kinder. Aber ich meine, es gibt Geld und Geld ist alles. Ne? Und darum geht es ja letzten Endes auch. Und es ist einfach so, dass er wahrscheinlich genauso wenig Ahnung hat, wie viele Pädagogen auch in Bildungseinrichtungen. Und das ist einfach ein Trauerspiel. Und wenn ich sage, Billigfleisch tötet, dann sagen viele, ja wieso? Das ist doch schon tot. Die Tiere sind doch tot. Wieso Billigfleisch tötet? Und es ist einfach so, natürlich, Billigfleisch tötet Menschen und die Umwelt. Und unser Verlangen nach Billigfleisch hat so schlimme Auswirkungen auf uns. Und das Thema darf aufgrund dessen einfach nicht totgeschwiegen werden und es wird totgeschwiegen, denn wer weiß denn oder viele wissen nicht, dass die Massentierhaltungen weltweit verantwortlich sind für Zerstörung von Regenwald, für Futtermittelanbau. Wer weiß, dass durch die Krankheitserreger in diesen fürchterlichen tierquälerischen Haltungen ganz viele Epidemien bei Mensch und Tier auslösen.
Wir wollen gleich weitersprechen über die Problematiken der Massentierhaltung. Gleich nach der Musik haben wir dann einen nächsten Gesprächspartner, und zwar Bernhard Burdick. Er ist Leiter der Ernährungsberatung bei der Verbraucherzentrale NRW und er wird Sie dann, verehrte Hörerinnen und Hörer, aufklären, was es denn mit den verschiedenen Gütesiegeln auf sich hat. Jetzt gibt es ein neues Gütesiegel vom Deutschen Tierschutzbund, das artgerechte Tierhaltung garantieren soll. Was steckt dahinter? Mehr erfahren Sie gleich. Ja, und am Telefon begrüße ich nun Bernhard Burdick. Er ist Leiter des Bereichs 4, das ist der Bereich Ernährung und Umwelt und gleichzeitig Gruppenleiter Ernährung bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Ja, Herr Burdick, ich habe gerade schon mit meinen Studiogästen, mit Frau Kowalczyk und Frau Bergmann so ein bisschen die Siegel angekratzt. Wir haben die Siegel, die Gütesiegel zum Thema ethisch, nachhaltig, artgerecht. Wir haben ja vorgestern eine sehr schöne Reportage über die Siegel der Firma, unter anderem der Firma Rewe auch im Fernsehen gesehen, Blue Planet oder True Planet oder wie das Ding auch immer heißt. Auf jeden Fall nicht das Papierwert, auf dem es steht, wenn man sich die Arbeits- und Produktionsbedingungen mal ansieht. Wie sieht es denn bei den Siegeln aus, die eine tiergerechte, muss man ja sagen, tiergerecht ist es ja auch nicht, weil die Tiere ja gehalten, gezüchtet werden, aber zumindest eine etwas tiergerechtere Haltung versprechen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Gibt es da glaubwürdige Siegel?
Kaum. Bislang kaum. Es tut sich jetzt gerade was. Also rückblickend betrachtet haben wir Verbrauchern, die immer wieder mal anfragen, wie sie tiergerechter produziertes Fleisch denn erkennen können oder tiergerechtere Produkte wenig helfen können. Es gibt eine ganze Reihe von kleinsten Markenfleischprogrammen. Da aber, sage ich mal, einen Überblick zu behalten über die Kriterien, die da jeweils hinterlegt sind, ist fast nicht möglich. Das Thema ist auch europaweit, national, eigentlich auf der politischen Agenda schon lange bekannt. Es gab auch verschiedene Initiativen oder Absichtserklärungen, Forschungsprojekte und, da was dran zu ändern. Passiert ist leider Gottes nichts. Also eine ganz beeindruckende Zahl stammt aus einer EU-weiten Befragung, Eurobarometer zum Thema Tierschutz, aus 2005 war das sogar schon. Da haben 74% der Verbraucher gesagt, dass sie durch ihr Kaufverhalten artgerechte Tierhaltung fördern können. 57% sind bereit, mehr für Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung zu zahlen. 51% der Verbraucher haben aber große Schwierigkeiten, diese Produkte zu erkennen. Und das schildert genau die Problemlage. Es gibt bei vielen Verbrauchern, sicherlich nicht allen, aber bei vielen Verbrauchern, das Bewusstsein, sie suchen Produkte aus artgerechter Tierhaltung und können sie nicht erkennen. Ein schönes Beispiel, wo das tatsächlich funktioniert hat. Eines der ganz wenigen Ausnahmebeispiele ist ja die Eierkennzeichnung. Seit 2005 so rum, also seit einigen Jahren werden ja die Eier nach Haltungsform gekennzeichnet. Das hat zu einem dramatischen Einbruch bei den Käfigeiern geführt, sehr schnell. Auch der Handel hat Käfigeier ausgelistet. Mittlerweile, das ist ja dann schon überholt, sind ja auch Käfigeier oder die Produktion in Legehennenkäfigen nicht mehr erlaubt, nicht mehr zulässig, also in den klassischen Käfigen. Aber das ist so ein Beispiel dafür, da gibt es eine gesetzliche Kennzeichnung EU-weit, die ist abgesichert und wird eindeutig kontrolliert. Und der Markt krempelt sich um, stellt sich auf den Kopf. Das würden wir uns eigentlich für die Tierhaltung insgesamt auch wünschen.
Es hat ja Anstrengungen gegeben vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin, damals noch unter Eda Müller, die, muss man ja sagen, die verlogenen Bildchen, die auf den Verpackungen abgebildet sind, zumindest die zu verbieten. Also Geige spielende Schweine, Fachwerkhaus-Idylle, all solche Sachen darf man ja auf Verpackungen aufdrucken, obwohl die Produkte ja selber weder aus dem Fachwerkhaus kommen, noch von fidelen Schweinen, die dann noch möglicherweise umhertanzen. Warum ist das immer noch erlaubt?
Ja, das ist halt sozusagen in der, letztlich auch in der Beurteilung durch die einzelnen Richter entscheidend.
Man könnte das doch verbieten, ne? Das ist doch Wettbewerbs-, also es ist doch eigentlich irreführende Werbung, wenn man es genau nimmt.
Es gibt Beispiele, wo Abmahnungen erfolgreich waren, wo einzelne Täuschungsversuche durch Aufmachung oder Verpackungen auch tatsächlich erfolgreich abgestellt werden konnten. Aber so flexibel und kreativ, wie die Anbieter da sind, ist das so ein Spiel von Hase und Igel. Also da den Markt ständig zu beobachten, ist sehr, sehr schwierig. Also es bewegt sich ein bisschen was. Hier und da gelingen auch mal, wie gesagt, Abmahnungen oder man bekommt auch ein Gerichtsurteil, dass eine bestimmte Verpackung verboten wird. Aber das ist fast ein Fass ohne Boden. Also es geht da nicht nur sozusagen darum, um die ländliche Idylle. Es wird auch an vielen anderen Stellen getrickst. Was weiß ich, der Joghurt, auf dem die Früchte drauf sind, aber nicht mehr drin. Also an den Stellen wird ganz, ganz viel gemogelt.
Es gibt ja nun, abgesehen von den ökologischen Anbauverbänden, Demeter, Bioland, Neuland zum Beispiel, Naturland beispielsweise, gibt es ja ein neues Gütesiegel vom Deutschen Tierschutzbund, der auch eine artgerechtere Haltung garantiert. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist, ich hatte ja eingangs gesagt, bislang gibt es fast nichts, aber es bewegt sich gerade was. Und das ist eine der wirklich positiven Dinge, die sich bewegen, da es wohl keine gesetzliche nationale oder EU-weite Regelung geben wird auf absehbare Zeit, müssen wir uns jetzt der Initiative einzelner Unternehmer, Verbände und so weiter darauf hoffen. Und da ist diese, wie gesagt, auch in der Trägerschaft des Deutschen Tierschutzbundes eine sehr positive Initiative, die auch glaubwürdig ist, weil der Tierschutzbund dahinter steht, weil auch unabhängig kontrolliert wird. Und was spannend an der Geschichte ist, ist auch etwas, was wir immer gefordert haben, dass es mehrstufig ist, dass also das System dynamisch angelegt ist. Es gibt eine Einstiegsstufe, die schon für mehr Tierschutz steht, und es gibt eine Premiumstufe, die für einen deutlichen Fortschritt in Richtung Tierschutz steht. Damit bekommt man mal etwas mehr Bewegung und Dynamik in den Markt insgesamt und kommt auch ein bisschen aus der Nische heraus. Also neben dieser Initiative gibt es jetzt sogar noch eine zweite, wo ein anderer Tierschutzverband Vier Pfoten hintersteht. Die sind auch gerade jetzt im Dezember, November oder Dezember mit ersten Geflügelprodukten in den Markt gegangen. Das Konzept ist so ähnlich angelegt. Auch die Kriterien, die hinterlegt sind, sind vergleichbar. Wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass es bei einem Siegel bleibt und es eine Branchenlösung gibt, weil wenn es jetzt zwei gibt oder gar noch mehr, dann wird es für Verbraucher wieder etwas schwerer erkennbar, dann ist der Kommunikationsaufwand wieder höher. Aber diese beiden Siegel, also das des Deutschen Tierschutzbundes und das von Vier Pfoten, das sind vernünftige Ansätze, die hoffentlich ein bisschen Bewegung in den Markt bringen.
Bernhard Burdig, Gruppenleiter Ernährung bei der Verbraucherzentrale NRW. Wer sich weiter informieren will über die Arbeit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, geht auf www.vz-nrw.de. Dort viele Hinweise, auch Broschüren, auch Bücher, speziell für uns Verbraucher geschrieben zum Thema Ernährung. Auch Resteküche ist ein schönes Buch, was neu rausgekommen ist. Herr Burdig, vielen Dank und viele Grüße nach Düsseldorf.
Ja, vielen Dank, Herr Kolakowski.
Die beschlossenen Änderungen im Tierschutzgesetz sind nicht der Rede wert. Das ist unser Thema heute. Und im Studio ist Regina Kowalczyk von der ehrenamtlichen Initiative Schüler für Tiere und Heike Bergmann vom Tierheim Köln-Delbrück angeschlossen an den Bund gegen den Missbrauch der Tiere. Ja, wir haben jetzt ein bisschen über Ernährung gesprochen, über Gütesiegel. Wie ernähren Sie sich denn, meine Damen? Frau Kowalczyk.
Ja, ich ernähre mich so, dass ich möglichst wenig Schaden anrichte. Und aus dem Grund versuche ich eben auf alle Tierprodukte zu verzichten.
Also auch Milch, Leder?
Ja, was überhaupt kein Problem ist.
Also vegan.
Aber ich muss gestehen, ich habe früher gedacht, das wäre überhaupt nicht möglich, ne, und habe auch ein bisschen gelächelt über Menschen, die sich so ernährt haben. Und heute muss ich sagen, es war ein super Schritt in meinem Leben, dass ich mich jetzt vegan ernähre. Ich fühle mich super gut und es macht ganz viel Spaß.
Ist das auch für Sie ein Weg, Frau Bergmann, vegane Ernährung? Also Verzicht, kompletter Verzicht auf Stoffe, Rohstoffe vom Tier?
Komplett nicht, aber ich lebe seit über 20 Jahren, also ungefähr 25 Jahre vegetarisch und bin damit sehr glücklich. Das war auch wirklich die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich auch mit Sicherheit nie bereuen werde und werde das mit Sicherheit auch noch konkretisieren, irgendwann mal vegan werden. Mein Ziel, da bin ich aber noch nicht, gebe ich ehrlich zu.
Es gibt ja immer wieder Vorbehalte gegen veganen Lebensstil, muss man sagen. Auch das Institut für Kinderernährung in Dortmund, das sich als unabhängig gibt, aber wenn man sich anguckt, von wem dieses Institut gesponsert wird, unter anderem von der Firma Mars, lässt die sich Kongresse mitfinanzieren, die reden ja ganz konkret gegen vegane Ernährung. Also es sei eine Mangelernährung, man darf das auf keinen Fall machen. Es gibt mittlerweile auch von der Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Gießen auch Gutachten und auch Untersuchungen, dass das so gar nicht richtig ist, sondern man kann sich sehr wohl vegan und sehr gesund ernähren. Man muss auf die Zusammenstellung der Lebensmittel achten, also die Vitamin B-Versorgung ist ein Beispiel, Calcium ist ein anderes Beispiel, aber auch das ist möglich, wenn man sich vegan ernähren will oder leben will, geht das ohne Probleme.
Kann ich nur so unterstreichen, es ist wirklich so, dass man natürlich sich vorher informieren muss. Also nicht einfach, ich esse jetzt mal vegan. Also es ist wirklich schon ein Prozess, es hat bei mir auch Jahre gedauert. Und was ich immer nur wieder feststelle, es ist in Schulen schon ein Problem, über vegetarische Ernährung zu sprechen. Das ist schon des Teufels, vegetarische Ernährung.
Mit wem zu sprechen? Mit den Kindern, mit den Pädagogen, mit der Schulleitung?
Mit Lehrern, vor allem mit Eltern, die das ganz entsetzlich finden. Und ich muss sagen, die Kinder kommen zu mir und sagen, ich möchte kein Fleisch essen. Aber sie müssen Fleisch essen. Ja, und ich weiß auch, dass es zum Teil, ich habe ja dort am Gymnasium Rodenkirchen, habe ich meine AG. Und ich weiß auch, dass Kinder dort nur hin dürfen, wenn ich praktisch nicht über vegetarische Ernährung spreche. Soweit ist es schon. Ne?
Das meinen Sie nicht im Ernst?
Es ist.
Also Zensur?
Ja, absolut.
Aber es ist doch erstaunlich, dass an den Universitäten in Köln zum Beispiel ja jetzt auch veganes Essen angeboten wird. Wo ist da der Sprung oder die Gruft? Also warum geht es in der Schule nicht? An der Uni ist es auf einmal möglich.
Ich denke, es sind rein willkürliche Entscheidungen, die da getroffen werden.
Und vor allen Dingen, die sind nicht informiert. Die haben wirklich, die beschäftigen sich nicht mit der Thematik. Und es ist einfach so, sie müssen doppelt kochen. Ne? Sie meinen, doppelt kochen zu müssen, ist gar nicht der Fall.
Frau Bergmann vom Tierheim Köln-Delbrück, Sie sind ja auch, was ist mit dem Mikrofon, so, jetzt ist besser. Sie sind ja hauptamtlich im Tierschutz aktiv, aber man kann sich auch ehrenamtlich engagieren. Das heißt, man kann Ihrem Verein, Ihrem Heim auch helfen. Das gilt natürlich für bundesweit für alle Tierschutzvereine. Was kann man denn tun, um Tieren zu helfen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte meine Hilfe anbieten?
Also die meisten Leute, die jetzt speziell in unser Tierheim kommen, möchten zum Beispiel unsere Hunde ausführen, was ganz wichtig ist für die Tiere, die ja 24 Stunden bei uns gegenwärtig sind, die im Zwinger sitzen, die zwar morgens in Auslauf kommen, aber für die ist es natürlich wichtig, auch mal aus der Situation rauszukommen. Dann kann man bei uns natürlich auch richtig anpacken, auf Ansprache am Wochenende vorbeikommen und helfen. Das können natürlich nicht Hunderte sein, aber gezielt Leute, die wirklich verlässlich sind und uns da ihre Hilfe anbieten. Wir suchen immer Leute, die Vor- und Nachkontrollen unserer vermittelten Tiere machen. Man kann Patenschaften übernehmen, also Leute, die nicht in Köln wohnen, die in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt wohnen, die sehen, dass wir Hilfe brauchen, finanziell Hilfe zum Beispiel, um einem Tier eine Operation zu ermöglichen, die können eine Patenschaft übernehmen und dann im Monat einen Betrag X an uns überweisen, die kriegen dann auch eine entsprechende Urkunde. Man kann uns mit einer Mitgliedschaft helfen im Verein, also Bund gegen Missbrauch der Tiere, dass wir auch ganz regelmäßig eine Zuwendung haben und sich auch ganz beliebig Aktionen ausdenken. Also wir haben sehr viele Leute, die sich nichts zum Geburtstag schenken lassen, die dann eine Dose für uns aufstellen, uns das dann überreichen, die sich andere Aktionen einfallen lassen, sehr gerne auch Schüler, die in der Pause mal Kuchen verkaufen, die ganz stolz kommen und uns dann den Erlös bringen, die einen kleinen Trödelmarkt veranstalten, eine kleine Tierschutzaktion ausrichten und uns das dann vorbeibringen. Und das ist, summiert sich. Da freuen wir uns über jeden Cent, der kommt.
Es gibt ja auch immer wieder zu sehen in Lebensmittelgeschäften oder auch in Zoofachhandel gibt es so Spendenboxen, wo man dann im Grunde Tiernahrung kaufen kann, die dann reinwerfen kann. Kommt das an?
Das kommt an. Das haben sehr viele Geschäfte. Wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, die zu leeren. Die Geschäfte melden sich auch bei uns. Und das tut ja auch kaum einem weh, wenn er statt 3 Dosen Hundefutter noch eine 4. holt und die dann nach der Kasse dann halt eben in diesen Korb wandert.
Wenn man sich nun engagieren will, dass viele Leute, die das Domradio hören, wohnen ja nicht in Köln oder im Rheinland. Das heißt, man kann auch zu einem anderen Tierheim gehen und fragen, wie ist es auch, wie sieht's aus, wie kann ich helfen?
Das kann man. Und da ist, denke ich mal, auch jedes Tierheim froh. Ob das jetzt Geld oder Sachspenden sind, ob das eine ehrenamtliche Hilfe ist, ob das irgendwelche Fahrten sind, um Spenden abzuholen. Und wenn das Decken und Handtücher sind, die irgendjemand ausgemistet hat halt.
Wie motivieren Sie Ihre Kinder, Frau Kowalczyk?
Die muss ich gar nicht motivieren. Die haben mich eigentlich motiviert, überhaupt dieses Amt in Anführungszeichen anzutreten. Und ich möchte jetzt an der Stelle einfach mal sagen, ich habe ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir oft gegen Windmühlen kämpfen und welche Probleme es gibt. Aber das klingt jetzt so negativ und das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist eine der schönsten Projekte, die ich in meinem Leben geleitet habe, mit Kindern zu arbeiten. Und es ist einfach so herrlich zu sehen, wozu Kinder imstande sind. Ja? Meine Kinder sind Allround-Talente, was die alles machen. Die sind in der Lage, einen Infostand zu erstellen. Die müssen singen. Ja? Wir treten auf mit unserem eigenen Schüler für Tiere-Lied. Die Kinder müssen Theater spielen. Die halten Reden. Die erstellen eine Tombola. Es ist einfach unglaublich, wozu Kinder fähig sind. Und es ist so schade, dass wir erst 15 Schüler für Gruppen haben in Deutschland. Und ich gehe davon aus, es dauert nicht mehr lange, dann werden wir 100 Gruppen haben. Und die Kinder lernen so viel. Ja, es geht ja nicht nur um die Vermittlung von Respekt und Mitgefühl, sondern Tierschutzunterricht ist ja auch Gewaltprävention. Es werden soziale Kompetenzen gefördert. Es wird Wissen vermittelt, das in Schulen kaum unterrichtet wird. Es geht darum, für Schwächere einzutreten und sich zu engagieren. Es geht darum, Nachhaltigkeit zu lernen. Es geht darum, sich zu freien, eigenverantwortlichen, moralischen Persönlichkeiten zu entwickeln und natürlich um Aufklärung. Und Kinder haben ein Recht auf Aufklärung. Und es ist so, dass wir natürlich schon ganz viele Auszeichnungen bekommen haben. Und ich bin ganz stolz darauf, dass das, was wir machen, sozusagen jetzt anerkannt ist von Ministerien als soziales Lernen, als globales Lernen und nachhaltiges Lernen. Und was wir machen, ist einfach wichtig und meine Kinder wissen das, ich weiß es und von daher werden wir unseren Weg gehen.
Ja, lassen Sie uns, meine Damen, nochmal zum Heimtierschutzgesetz kommen. Lange schon in der Diskussion. Konkret soll es so sein, dass man im Grunde einen Nachweis erbringen soll, ob man überhaupt fähig ist, einen Hund, einen Vogel, ein Kaninchen, ein Hamster überhaupt artgerecht her zu halten, soweit man das überhaupt so nennen kann, artgerecht. Dann es bleibt immer ein Gefängnis, wenn man ein Tier hält. Sie haben auch sich schon viele Gedanken gemacht, Frau Bergmann, über das Heimtiergesetz. Wie kommen Menschen überhaupt an Tiere ran? Ein bisschen haben Sie schon erzählt über den Versandhandel, über eBay-Kleinanzeigen. Die Menschen kaufen dann im Grunde ein Tier und wissen überhaupt nicht, was sind die Anforderungen, was braucht das Tier, was möchte das Tier?
Ja, es ist leider wirklich so, dass die Menschen viel zu schnell und einfach an Tiere rankommen, für ein kleines Geld sich Tiere kaufen können und dann meist auch noch, was jetzt auch gerade die Kleintiere angeht, mit dem falschen Zubehör, was auch eine Riesenindustrie ist. Also gehe ich jetzt in einen Zoofachhandel und kaufe mir da ein Kaninchen, bekomme ich einen Käfig dazu, eine Trinkflasche, ein Fressnapf. Das ist meistens alles schon für das Tier nicht artgemäß. Der Hamster bekommt das Laufrad und die Leute gehen dann mit dem Gesamtpaket nach Hause. Und das Tier fühlt sich meistens dann nicht wohl, wird verhaltensgestört oder im schlechtesten Fall dann auch noch krank. Wir kriegen sehr oft zum Beispiel bissige Kaninchen. Liegt daran, in einer engen Käfighaltung wird das Tier aggressiv, das ist ein Fluchttier, hat keine Chance, dem Zugriff des Menschen, der Kinder zu entkommen, kann sich nicht zurückziehen. Und dann kommt man mit dem Tier nicht mehr zurecht und dann kommt es zu uns. So, und da ist halt eben großer Aufklärungsbedarf, wird von den Geschäften nicht geleistet, aber eigentlich in sämtlichen Tierheimen und Tierschutzvereinen. Aber das ist richtig Frontarbeit, da muss man viel und lange sprechen. Viele Leute gehen auch, die das nicht annehmen wollen, weil es halt eben etwas kompliziert wird, weil man dem Tier ja einen Lebensraum geben muss. Also ich rede jetzt nicht von Käfig, sondern wirklich einen Lebensraum. Diese Stallhasenhaltung vom Opa hinterm Haus, das ist vorbei. Also wer sich heute für ein Kaninchen entscheidet oder im besten Fall natürlich für zwei, muss sich auch ein bisschen mit dem Tier beschäftigen. Und da leisten wir halt eben eine gute Aufklärungsarbeit, aber die ist dann auch mit etwas Aufwand verbunden.
Warum werden dann solche Käfige für Hamster, für Hasen denn nicht verboten, wenn die nicht artgerecht sind? Weil also man sieht die bei Fressnapf, man sieht die bei anderen großen Ketten, da sind diese Winzigkäfige, wie Sie sagten, mit dem Laufrad, mit der Trinkflasche und keine Rückzugsmöglichkeit, selbst die Stallhasenhaltung im Hinterhof, selbst solche Käfige werden bei Fressnapf ja noch verkauft.
Richtig, genau. Ja, weil es immer so gewesen ist, das sind so Standards, die man so mitnimmt aus Kindheitstagen, weil man es so gesehen hat, weil es, wie gesagt, eine Riesenindustrie ist, die dahinter steht. So, und wenn man da hingeht und sagt, einen Käfig kann man viel besser selber bauen, größer, ein Gehege, wie auch immer, tja, da leidet ja dann jemand, dann macht ja irgendjemand keinen Umsatz mehr und das ist das Problem.
Aber die Zoogeschäfte, die Leiter der Zoogeschäfte, die müssen noch einen Sachkundenachweis erbringen.
Ja, aber ob sie den dann richtig umsetzen? Gut, es gibt ja Mindestanforderungen. Und es ist jetzt die Frage, welche Philosophie habe ich denn da in dem Geschäft? Also hätte ich ein Tiergeschäft, würde ich noch lange nicht, auch wenn es meinen Umsatz schädigen würde, jedem ein Tier verkaufen. Und es gäbe bei mir auch keine kleinen Käfige, es gäbe keine Trinkflasche und kein Hamsterlaufrad. Weil das alles halt eben entgegen des Tieres ist. Da habe ich mich einfach nicht informiert an die Ansprüche des Tieres.
Und Vögel niemals alleine verkaufen, sondern immer nur im Pärchen, wird auch oft gegen verstoßen.
Nee, gegen der Vogel soll ja singen, der Kanarienhahn singt ja nicht, wenn das Weibchen im Käfig sitzt. So, und der Papagei spricht ja nicht in der Zweierhaltung, weil er dann ja mit seinem Partnervogel kommunizieren kann, muss in seiner Not nicht die menschliche Sprache annehmen. Das ist das Trauerspiel.
Die Quälerei geht weiter. Die beschlossenen Änderungen im Tierschutzgesetz sind nicht der Rede wert. Im Studio weiterhin Regina Kowalczyk von der Initiative Schüler für Tiere und Heike Bergmann vom Tierheim Köln-Delbrück. Frau Bergmann, Sie haben so ein bisschen erzählt, was die Leute für Vorstellungen haben, wenn sie sich ein Tier kaufen, eigentlich überhaupt keine. Es werden Tiere natürlich nicht nur über den Zoohandel, über eBay, Kleinanzeigen, über Internet, andere Internetversandhändler auch richtig gehend verscherbelt, sondern es gibt auch sogenannte Börsen. Eine Börse, die hat traurige Berühmtheit erlangt, die ist in Hamm, die Reptilienbörse. Der zuständige Amtstierarzt schreitet nicht ein, obwohl da offensichtlich tierschutzwidrige Zustände herrschen. Ähnliche Verhältnisse gibt es in Köln oder gab es in Köln?
Wir hatten die Reptilienbörse auch hier in Köln schon mal. Da waren wir auch zugegen, haben uns das angeguckt.
Sie müssen uns kurz erklären, Reptilienbörse, was wird da im Einzelnen verkauft?
Schlangen, exotische Tiere, Igelarten, Spinnen, Frösche, Echsen, sowas in der Art halt eben.
Und die werden dann ausgestellt bzw. gehalten, wie?
In ganz kleinen Gefäßen, also sehr beengt halt eben auch. Hinzu kommen die Futtertiere, die dann in einer absolut katastrophalen Haltung da sitzen, weil es ja nur Futtertiere sind. Also in Gefäßen, in Plastikgefäßen, wo dann 50, 60 Ratten übereinander gestapelt sitzen. Und damals war bei einem Aussteller, also der hatte eigentlich mehr tote als lebendige Tiere in seiner Ausstellung. Oder auch Tiere, die verkauft wurden, die von den Leuten, also bei Ankunft am Auto, schon dann verstorben waren. Und dieser Aussteller musste damals auf unsere Intention hin auch seinen Platz räumen. Also der ist wirklich verwiesen worden. Und anders geht's dann auch nicht.
Warum werden die Leute nicht angezeigt, belangt?
Das wird in der Nachfolge dann passiert sein. Das geht dann über das Veterinäramt, dass dann da Anzeigen gemacht werden und Ordnungsstrafen, wie auch immer.
Aber warum müssen Sie Theater machen, wenn eigentlich dafür eigentlich ganz andere zuständig wären, und zwar die Kölner Behörden?
Die Kölner Behörden sind dafür zuständig. Das Veterinäramt nimmt auch so etwas ab am Anfang der Veranstaltung.
Abnehmen heißt, die gehen rum und gucken nach.
Gucken nach, ob alles den Bestimmungen entspricht. So, aber wenn dann das Veterinäramt die Örtlichkeiten dann verlässt, passieren ja mitunter ganz andere Dinge. Dann kommt ja vielleicht das auf den Tisch, was unterm Tisch steht oder noch im Auto war. Die können ja nicht 12 Stunden da anwesend sein.
Warum nicht?
Weil unser Veterinäramt nicht so gut personell besetzt ist, und das ist auch ein Trauerspiel.
Dann sollen die mehr Personal einstellen.
Dann sagen Sie das mal bitte der Stadt Köln. Das wäre auch ein sehr großer Wunsch von uns, weil bei den ganzen Missständen hier in Köln, bei den ganzen Vorfällen, die wir haben, ist es eigentlich nicht machbar, dass das Veterinäramt, die Zuständigen, die für Tierschutz beauftragt sind, dass die das schaffen. Auch mit den anschließenden Kontrollen zum Beispiel, ob es denn beim Tierhalteverbot bleibt. Das können die ja nicht ständig und ein Leben lang kontrollieren, ob sich der bestimmte Mensch dann nicht doch nochmal 20 Katzen anschafft oder Hunde oder irgendwie mit 60 Wellensittichen im Wohnzimmer lebt. Und das ist halt eben die große Schwierigkeit.
Das kann man nachvollziehen, aber andererseits kann ich nicht nachvollziehen, dass zum Beispiel bei so einer Börse nicht ständig jemand vom Amt da ist und kontrolliert, ob die Bestimmungen auch während der Ausstellung, während des Verkaufs eingehalten werden. Das ist eigentlich ein Unding.
Nicht permanent, also mit Sicherheit zeitweise. Vor Beginn halt eben und zwischendurch halt eben, aber nicht, also das geht nicht, vom ganzen Aufwand nicht. Kann ich auch nachvollziehen halt. Man müsste vielleicht den Veranstalter da noch ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen, dass der auch drauf achtet, und natürlich auch die Besucher.
In Köln ist natürlich keine Ausnahme. In Hamm, ich möchte Hamm nochmal nennen als Stadt, die besonders, wo besonders schlimme Zustände herrschen, auch was Reptilienbörsen angeht, und auch da macht die Stadt gar nichts.
Warum? Es ist unangenehm. Wohin dann auch mit den Tieren, wenn die sichergestellt werden? Oder ne? Wo soll dann das Veterinäramt, das ist ja auch das gleiche Problem bei den Zirkustieren. Wenn jetzt wirklich mal ein taffer Amtsveterinär, der kaum in Deutschland zu finden ist, muss man wirklich sagen, einen Elefanten sicherstellen würde, was mit Sicherheit schon sehr oft nötig gewesen wäre, wo will er denn hin mit dem Tier? Und das ist das große Problem. Da hilft ihnen auch kein Zoo.
Ja, Frau Kowalczyk, wie erreichen Sie denn von der Initiative Schüler für Tiere, wie erreichen Sie denn die Kinder mit Ihren Inhalten? Gehen Sie auch auf solche Börsen, auf solche Reptilienbörsen? Gehen Sie in Zoos, gehen Sie in Zirkus?
Nein, meine Kinder, die würden mir was erzählen, wenn ich mit ihnen dahin gehen wollte. Es ist einfach so, dass wir natürlich in unserem eigenen Tierschutzraum, den wir in unserer Schule haben, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir da über diese Themen sprechen. Und die Kinder würden natürlich sehr gerne irgendwo hingehen, wo sie Tieren begegnen. Es ist so, dass wir schon oft bei Frau Bergmann waren im Tierheim Delbrück und haben dort an gemeinsamen Aktionen mitgemacht. Es ist auch so, dass ich natürlich schaue, dass ich immer den Kindern irgendwas gern bieten würde. Aber es gibt hier in der Nähe eben keine Tierschutzhof oder keine Mensch-Tier-Begegnungsstätte, wie wir uns das wünschen. Noch nicht, kann sich ja noch ändern vielleicht, ja. Und ansonsten eben spreche ich mit meinen Schülern genau über die Themen, die Frau Bergmann angesprochen hat, sowohl im Unterricht als auch in meiner AG. Und es ist also so, dass ich also schon merke, wenn ich mit Kindern spreche, dass die Haltung der Tiere schon ganz anders ist. Ja, die lernen so schnell und so viel, sind erstmal sehr entrüstet und wenn ich dann sage, das ist lebenslange Gefangenschaft für Tiere, wie ihr sie haltet, aber ein Umdenken findet dann doch sehr schnell statt und das ist unglaublich wichtig und ich wünsche mir halt nur, dass es einfach mehr Erzieher und mehr Lehrer gibt, die dieses wichtige Thema angehen. Und wer mich kontaktieren möchte, Schüler für Tiere, wir haben eine große Webseite, einfach bei Google eingeben, Schüler für Tiere, kommt sofort. Genauso Initiative Schule und Tierschutz, da können sich Lehrer informieren und ich biete auch zusammen mit meinem Team Fortbildungen an zum Thema Tierschutz, Mitweltpädagogik und zwar im August. Wer da teilnehmen möchte, kann sich auch Bildungsinitiative Achtung Mitwelt, kann sich dort gerne melden. Und ich möchte vielleicht auch an der Stelle noch zwei Tipps abgeben. Und zwar, es gibt in dem Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik einen neuen Artikel.
Oh, das hört sich kompliziert an. Das müssen Sie nochmal sagen.
Ja,
Im Handbuch,
Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik. Also jeder, der Kinder hat, kleine Kinder hat, der kennt das eigentlich. Und da gibt es ein Thema Tierschutz als frühkindlicher Bildungs- und Erziehungsauftrag. Ein hervorragender Artikel für interessierte Eltern. Und dann würde ich gerne an dieser Stelle noch ein ganz wunderbares Jugendbuch vorstellen.
Das haben Sie gerade mitgebracht, blättern das gerade auf.
Das Buch heißt Kimo, eine Geschichte über Mitgefühl, Freundschaft und Mut von Barbara Kipper. Und ich möchte gerne die letzten zwei Sätze aus diesem Buch vorlesen. Und ich sage jetzt mal nichts dazu. Paradiso beginnt überall dort, wo Menschen und Tiere respektiert werden und liebevoll miteinander umgehen, wo sie sich achten, wertschätzen und aufeinander Rücksicht nehmen. Auf, lass uns beide hier gemeinsam Paradiso bauen.
Na? Was ja wenige Leute wissen, es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten und die eine sagt, man soll sich von den Früchten der Felder und der Bäume ernähren. Tiere kommen da gar nicht drin vor.
Ja, am Anfang, ganz klar, ein Plädoyer für eine vegane Ernährung.
Wie auch immer, ob Sie nun vegetarisch oder gleich vegan oder langsam vegan sich ernähren wollen oder überhaupt zumindest darauf achten wollen, dass Sie ein bisschen mehr darauf achten, dass Tiere nicht so gequält werden, nicht so viel leiden müssen. Auch viele kirchliche Initiativen gibt es, zum Beispiel die Initiative Kirche und Tiere, aber es gibt auch in vielen, vielen Gemeinden gibt es engagierte Menschen, die sich für den Tierschutz einsetzen und sich auch zu Recht fragen, wo kommt denn die Bratwurst her, die auf dem Pfarrgemeindefest verkauft wird? Ist die aus der Massentierhaltung oder aus der artgerechten Tierhaltung? Muss es überhaupt eine Schweinebratwurst sein? Kann es vielleicht nicht auch eine vegetarische Bratwurst sein? Also all solche Fragen sollten Sie auch in Ihrer Kirchengemeinde diskutieren. Auch die Frage, inwieweit es möglich ist, den Verkauf von Tieren, also die Kommerzialisierung von Tieren ein bisschen einzuschränken. Gibt es auch immer wieder Anfragen von Kirchengemeinden an Sie, an das Tierheim, mal eine gemeinsame Aktion zu starten? Sie machen relativ viele Aktionen auch im Tierheim Köln-Delbrück, ne?
Wir machen viele Aktionen auch mit Schulen zusammen. Das fängt bei Schulführungen an, bis zu unseren eigenen festen Tierschutzveranstaltungen, wo man sich auch engagieren kann. Da ist auch hin und wieder mal auch Anfragen von Seiten der Kirche, Kirchengemeinden, aber eher leider selten.
Eher selten. Dann hoffe ich, dass wir mit dieser Sendung ein bisschen dazu beitragen können, dass sich Menschen, die in Kirchengemeinden aktiv sind, auch für den Tierschutz stärker machen, stark machen. Wie kann man Sie erreichen, Frau Bergmann vom Tierheim Delbrück, weil Sie ja auch eine sehr engagierte Arbeit machen, bundesweit bekannt, mittlerweile auch durch zahlreiche Medien. Auch die Berichterstattung ist ja Ihnen gegenüber immer sehr wohlwollend, weil Sie sehr engagiert sind, Sie selber, aber auch Ihr Kollege Bernd Schinzel, den ich nochmal ganz herzlich grüßen möchte hier von dieser Seite. Und wie kann man Sie erreichen?
Uns erreicht man natürlich telefonisch und wie das üblich ist heutzutage über die Homepage www.tierheimkölndelbrück.de mit Bindestrich in der Mitte. Wir haben eine sehr rege Facebook-Seite, wo wir auch eigentlich täglich Infos reinstellen, wo auch starke Anteilnahme genommen wird und wo uns auch Links zu Tierschutzfällen, unsere vermittelten Tiere, also eigentlich wird uns da alles mitgeteilt, wo wir auch darauf reagieren und was heutzutage auch sehr, sehr wichtig ist in der Kommunikation.
Wie sieht es denn aus mit überhaupt den sozialen Netzwerken? Ich bin ja nun die Generation offline in meinem Alter, aber Sie arbeiten ja nun beide mit jungen Leuten zusammen. Facebook ist da Standard, aber auch WhatsApp ist Standard. Kann man heute mehr Menschen auch damit erreichen, gerade junge Menschen? Sicherlich ja. Wie, Frau Kowalczyk?
Also ich würde es auch sagen, wir haben ja auch eine tolle Facebook-Gemeinde. Wir haben über 2000 Fans, sage ich jetzt mal. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wir da auch andere Jugendliche erreichen und es ist auch andere Lehrer. Und diese sozialen Netzwerke sind wirklich wichtig. Wir haben auch zu diesen Netzwerken zu verdanken, dass wir jetzt auch zwei Patenhunde aus Griechenland haben. Und es ist einfach wichtig, dass Kinder lernen, mit den Medien ihrer Zeit umzugehen und dass wir da wunderbare Kontakte knüpfen können.
Ja, Schlusswort nochmal von Ihnen, Tierschutzgesetz. Es gab einige Änderungen. Was würden Sie sich von der Politik wünschen? Was muss ich ganz dringend tun? Stehen ja auch Bundestagswahlen an im nächsten Jahr. Und immerhin, Frau Aigner hat zumindest probiert, einige kleinere Verbesserungen durchzusetzen. Zum Beispiel die Ferkelkastration ohne Betäubung. Selbst das ist ihr nicht gelungen. Wo sie gar nicht rangeht, ist ein Verbot der tierquälerischen Massentierhaltung, das soll weiter bestehen bleiben. Wir haben ja bald auch die Grüne Woche in Berlin, also die größte Landwirtschaftsmesse der Welt. Und da werden natürlich auch wieder die Massentierhalter ausstellen, ihre Produkte vorstellen. Immerhin gibt es auch mittlerweile eine Halle, wo Fleisch und Wurst und Eier aus artgerechter Tierhaltung präsentiert werden. Was, meine Damen, würden Sie sich beide wünschen von der Politik?
Also, da muss ich erstmal schlucken. Ich sage es vielleicht, ich formuliere es so. Ich bin sicher, Politik kann und wird etwas verändern. Aber nur mit einer neuen Generation von Politikern. Und meine Schüler, wenn die Politiker werden, dann haben es die Tiere und die Mitwelt besser. Da bin ich absolut sicher.
Haben Sie mal einen Politiker eingeladen? Könnte man noch mal machen, oder?
Ja.
Ich meine Herrn Stier zum Beispiel, der ja für den Schenkelbrand bei Pferden sich weiter eingesetzt hat und sich auch durchgesetzt hat, ne? Also ein klassischer Lobbyist, der in dem Parlament sitzt.
Ja, also im Moment ist mir noch nicht, muss ich ehrlich gestehen, ist mir nicht wohl dabei.
Frau Bergmann?
Ja, ich finde es einfach auch ein Trauerspiel, anders kann man das gar nicht sagen. Das sind die Volksvertreter, die Menschen, die wir gewählt haben, dass man über so etwas diskutieren muss, dass man kämpfen muss, dass Mitgeschöpfe, dass Tiere nicht leiden müssen, ist für mich ein Unding. So, und wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich die Welt retten, wenn die Menschen, die für mich da oben entscheiden, es mir nicht vorleben? Fange ich also auch im Tierschutz mit den Kindern an, versuche, die irgendwie halbwegs auf die richtige Schiene zu bringen, damit sich das ändert, hoffentlich. Also die Welt retten können wir nicht mehr. Aus der Nummer kommen wir nicht mal raus, sehe ich mal so. Aber vielleicht irgendwann mal ist es soweit.
Da können Sie mitretten vielleicht.
Mitretten, genau.
Und wir sollten einfach für unsere Kinder wieder Vorbilder sein.
Richtig. Wenn es die Politiker nicht tun, müssen wir es tun. Anders geht es nicht.
Eltern, Lehrer, Erwachsene insgesamt.
Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke meinen beiden Studiogästen, Regina Kowalczyk von der Initiative Schüler für Tiere und Heike Bergmann vom Tierheim Köln-Delbrück. Darüber hinaus Bernhard Burdick, der mitgewirkt hat an der Sendung von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, und Dr. Martina Stefani von Vier Pfoten. Sie können sich informieren im Internet unter den jeweiligen einschlägigen Stichworten Schüler für Tiere, Tierheim Köln-Delbrück, Vier Pfoten oder auch vz-nrw.de. Das steht für Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Dort finden Sie viele weitere Informationen. Mein Name ist Peter Kolakowski. Bleiben Sie uns gewogen und Ihnen allen Gottes Segen und eine gute Zeit.